Die Radio Wissen. Update.
Österreich hat es so richtig spannend gemacht. Das Warten auf das Stichwahlergebnis ist jetzt aber zu Ende.
Jetzt ist es amtlich. Alexander Van der Bellen ist der nächste Bundespräsident der Republik Österreich.
Der Wahlkrimi in Österreich. Unser erstes Thema im Update bei Die Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Um ein Haar hätte sich zum ersten Mal ein Rechtspopulist das höchste Amt in Österreich gesichert. Hauchdünn war es. Gestern Abend hatte der FPÖ-Politiker Norbert Hofer noch knapp vorne gelegen. So knapp, dass die Stimmen der österreichischen Wähler, die per Briefwahl abgestimmt hatten, die Entscheidung bringen mussten. Heute wurde den ganzen Tag ausgezählt und Hofers Gegner, Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen, hat doch noch gewonnen. Das Ergebnis kam ganz frisch vom österreichischen Innenminister Wolfgang Sobotka.
Auf Ingenieur Norbert Hofer entfallen 2.223.458 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 49,7%. Auf Dr. Alexander Van der Bellen entfallen 2.254.484 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 50,3%.
Der 72-jährige Alexander Van der Bellen wird also neuer Bundespräsident in Österreich und nicht Norbert Hofer. Er hat auf seiner Facebook-Seite ein Statement abgegeben und darin seine Niederlage eingestanden, noch bevor das Ergebnis verkündet wurde.
Liebe Freunde, ich bedanke mich für eure großartige Unterstützung. Natürlich bin ich heute traurig. Ich hätte gern für euch als Bundespräsident auf unser wunderbares Land aufgepasst. Ich werde euch treu bleiben und meinen Beitrag für eine positive Zukunft Österreichs leisten. Bitte seid nicht verzagt. Der Einsatz für diesen Wahlkampf ist nicht verloren, sondern eine Investition in die Zukunft. Euer Norbert Hofer.
Am Ende eines chaotischen Nachmittags, jetzt also Klarheit in Österreich. Über Wochen hatte der Wahlkampf das Land in zwei Lager gespalten. Dass es überhaupt so knapp wurde, macht in Europa vielen Politikern Sorgen. Zum Beispiel dem deutschen Europaabgeordneten Sven Giegold von den Grünen.
Das ist ein Tiefpunkt europäischer Demokratie. 50% für einen Rechtspopulisten in einer direkten Personenwahl.
Gerade mal gut 30.000 Stimmen Vorsprung waren es, die Van der Bellen zum Wahlsieger gemacht haben und nicht den FPÖ-Mann Hofer. Einen tiefen Einschnitt bedeutet das Wahlergebnis auch so. Es ist das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass in Österreich keine der beiden traditionellen Großparteien den Bundespräsidenten stellt. Die Bewerber von SPÖ und ÖVP waren in der ersten Wahlrunde vor 4 Wochen ausgeschieden.
Was sonst noch wichtig war?
Wie sicher ist es in Deutschland? Antworten auf diese Frage liefern Zahlen aus der Kriminalstatistik. Die neue ist heute vorgestellt worden. Eine Erkenntnis, es gibt mehr politisch motivierte Gewalt. Innenminister Thomas de Maizière.
Die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge haben sich verfünffacht. Auch das hat es in dieser Form noch nicht gegeben.
Mehr als 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gab es im letzten Jahr. Und der Innenminister erwartet auch nicht, dass sich die Lage bei den politisch motivierten Straftaten entspannt. Insgesamt waren es knapp 20% mehr, wobei der Anstieg bei den Straftaten aus dem politisch rechten Spektrum deutlich höher war, als bei denen, die links gerichtet waren, vor allem wenn Gewalt im Spiel war. Das zweite große Problem sind die Wohnungseinbrüche, vor allem durch organisierte Banden aus Südost- und Osteuropa. Da gab es einen Anstieg um fast 10%. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Ernst Walter fordert eine bessere Strategie bei den Ermittlungen.
Deswegen heißt es hier in dem Zusammenhang nicht nur mehr Personal einzusetzen, sondern auch die Kommunikation zwischen den Bundesländern und auch international zwischen den verschiedenen Staaten zu verbessern.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sorgt vor allem die Gewalt gegen Flüchtlinge für Diskussionen. Vera Bunse twittert: Ach, seit rechte Gewalttaten mitgezählt werden, explodiert die Kriminalstatistik? Viele User sehen die Schuld bei den Flüchtlingen selbst oder bei der Politik, so zum Beispiel Jan-Ole Hansen bei Facebook. Die Ignoranz der politisch Verantwortlichen gegenüber der Migrationsproblematik hat sich ja auch potenziert. Hildegard Moritz kontert solche Posts. Kann mir mal jemand erklären, warum von einigen bestimmt besorgten Bürgern bei Berichten über Straftaten gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte sofort kommt, aber was tun die? Habt ihr einmal gelesen, dass ein Flüchtling das Haus eines besorgten Deutschen angezündet hat, in dem Frauen und Kinder leben? Und Samisari schreibt: Mindestens genauso schlimm wie die Straftaten ist die Verharmlosung. Es ist unerträglich, wie kalt und emotional abgestumpft manche Menschen sind. Was für armselige Gestalten. Mike Koslowski ärgert sich über die Politik. Polizei und Politik fordern Konsequenzen. Volk und Polizei fordern Konsequenzen für Politiker. So müsste es richtig heißen. Und Ludwig Meyer versucht es auf der Sachebene. Generell gibt es zu viele Straftaten, die offenbar wenig Konsequenzen nach sich ziehen. So bleibt es traurige Gewissheit, dass Straftaten offensichtlich nicht ausreichend mit gerichtlichen Urteilen konsequent bestraft werden.
In Istanbul läuft seit heute zum ersten Mal ein UNO-Gipfel zu der Frage, wie Menschen in Not besser geholfen werden kann. Es geht um Naturkatastrophen, aber aktuell vor allem um Flüchtlinge, die auf Hilfe angewiesen sind. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon forderte, dass mehr für notleidende Menschen in Krisengebieten getan werden muss.
It is time. Es ist Zeit, die Menschenrechte und den Rechtsrahmen für humanitäre Hilfe weltweit zu stärken. Ich dränge Sie, die Zahl der vertriebenen Menschen und Flüchtlinge bis zum Jahr 2030 zu halbieren und gemeinsam bessere, nachhaltigere Lösungen für Flüchtlinge zu finden.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei dem UNO-Gipfel in Istanbul. Sie verlangte unter anderem eine bessere Zusammenarbeit bei internationalen Krisen.
Eigentlich ist es eine Katastrophe, dass wir darüber sprechen müssen, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Und trotzdem erleben wir in Syrien, in Jemen und woanders, dass systematisch Krankenhäuser bombardiert werden, Gesundheitszentren zerstört werden, Ärzte ihr Leben verlieren.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte, die Lasten in der Flüchtlingskrise gerechter zu verteilen. Er hat sich dann auch noch mit der Bundeskanzlerin ausgetauscht. Bei einem Gespräch zwischen Erdogan und Merkel ging es um die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Und über die Lage in der Türkei. Aus Merkels Sicht gibt es Gründe, sich Sorgen zu machen. Als Beispiel nannte sie, dass das Parlament bei einem Viertel der türkischen Abgeordneten die Immunität aufgehoben hat.
Als Resümee kann ich sagen, es bleiben Fragen in dieser Hinsicht offen und wir werden die weitere Entwicklung sehr genau beobachten müssen. Also die Fragen sind nicht vollständig geklärt, die ich in diesem Zusammenhang hatte.
Merkel sagte auch, dass die Türkei eine unabhängige Justiz brauche. Das ist wohl nach hinten losgegangen. Eigentlich sollten die AfD und der Zentralrat der Muslime mal in Ruhe miteinander sprechen. Vor allem über den Satz im AfD-Programm, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Es blieb bei einem Versuch. Die Vorsitzende Frauke Petri sagte, dass ihre Partei das Gespräch nach einer knappen Stunde abgebrochen habe.
Man hat von uns verlangt, ein demokratisch beschlossenes Parteiprogramm zurückzunehmen, indem man eine schlichte Verfassungswidrigkeit dem Programm und damit auch der Alternative für Deutschland unterstellt hat.
Petri kritisierte auch, dass ihre Partei in die Nähe des Dritten Reichs gerückt werde. Der Zentralratsvorsitzende Ayman Masiek blieb dabei.
Dass das nach unserer Meinung uns an die dunkelste Zeit unserer alten Geschichte erinnert.
Aus Sicht des Zentralrats der Muslime fällt die AfD ein pauschales Urteil gegen eine ganze Religionsgemeinschaft. Die Forderung, Minarette und Vollverschleierung zu verbieten, sei diskriminierend.
Was noch wichtig wird.
Noch ist ein Platz für die kommende Bundesliga-Saison nicht vergeben. Am Abend fällt die Entscheidung. Im zweiten Relegationsspiel zwischen dem Dritten der zweiten Liga, dem 1. FC Nürnberg, und dem Drittletzten der ersten Liga, Eintracht Frankfurt. Im Hinspiel gab es ein 1:1 Unentschieden. Die Nürnberger hoffen im eigenen Stadion die Rückkehr in die Erstklassigkeit zu schaffen. Trainer René Weiler setzt auf Sieg.
Wir haben 1:1 gespielt, das ist alles komplett offen für beide Mannschaften und jetzt gibt es nur noch ein Spiel. Wir haben Pokalspiel, Endspiel und das Spiel muss gewonnen werden. Von der Mannschaft, die da weiterkommen will, mit Ausnahme des 0:0, auf das kann man aber nicht spielen.
Anpfiff in Nürnberg ist um 20.30 Uhr. Das Spiel läuft im Ersten.
Und sonst in der Welt?
Das hat es seit 50 Jahren nicht gegeben. Die USA wollen wieder Waffen an Vietnam verkaufen. US-Präsident Barack Obama hat bei seinem Vietnam-Besuch angekündigt, dass sein Land das Waffenembargo aufheben wird. Er sagte, dass es darum geht, die Beziehungen wieder zu normalisieren. Das Embargo sei ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Vietnam rüstet im Moment stark auf, auch weil es sich durch China bedroht fühlt. Beide Länder streiten um Gebiete im südchinesischen Meer, die reich sind an Rohstoffen und Fischen. Die USA und Vietnam waren einst Erzfeinde. In den 60er und 70er Jahren beteiligten sich die USA an einem Krieg in dem kommunistischen Land. In Bolivien dürfen Transsexuelle in Zukunft selbst bestimmen, welchem Geschlecht sie angehören. Ein entsprechendes Gesetz ist seit dem Wochenende in Kraft. Demnach haben Transsexuelle ab 18 Jahren das Recht, ihr Geschlecht und ihren Namen in Ausweispapieren und anderen offiziellen Dokumenten ändern zu lassen. Vizepräsident Álvaro García Linera sagte, damit habe die soziale Ächtung jetzt ein Ende. Vertreter der transsexuellen Bewegung sprechen von einem historischen Tag. Kritik kommt dagegen von der katholischen und der evangelischen Kirche. So fortschrittlich Bolivien mit der Neuregelung ist, die gleichgeschlechtliche Ehe ist in dem Land weiterhin verboten. Fußballnationalspieler Mesut Özil hat für eine Kommentarflut bei Facebook, Twitter und Instagram gesorgt. Auslöser ist ein Bild, das er gestern Abend veröffentlicht hat. Es zeigt Özil in traditioneller Kleidung vor der Kaaba. Das ist ein für Muslime heiliges Gebäude, das in Mekka steht. Die Botschaft ist klar. Der Fußballer ist nach Mekka gepilgert, was jeder Muslim laut einem Gebot einmal im Leben tun sollte. Allein unter dem Bild bei Facebook gibt es bis jetzt mehr als 1,6 Millionen Reaktionen und mehr als 36.000 Kommentare. Viele Nutzer loben Özils Pilgerfahrt. Eine Frau schreibt, dass Özils Post genau zur richtigen Zeit kommt, wo so viele Menschen Islam mit Terrorismus gleichsetzen. Ein anderer schreibt, es ist gut zu sehen, dass es Fußballer gibt, die nach mehr als Autos und Geld streben.
Wissensnachrichten.
Kommunikation ist alles. Das gilt nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Gehirn und Darm. Katrin Silka aus den Wissensnachrichten ist hier. Sie hat sich eine neue Studie angesehen, die einen neuen Kommunikationsweg zwischen Darm und Gehirn entdeckt hat. Katrin, welcher ist das?
Hirn und Darm sprechen demnach auch über spezielle Immunzellen miteinander. Vorher war schon bekannt, dass sie über Hormone miteinander kommunizieren, über verschiedene Stoffwechselprodukte und auch über direkte Nervenverbindungen.
Schnelle Zwischenfrage, worüber sprechen die denn?
Zum Beispiel sagt der Darm dem Hirn, jetzt bin ich fertig mit meiner Portion, mit einer Portion, schalte mal die Beine an, wir müssen aufs Klo. Oder das Hirn ist gestresst, wird nervös und das führt zu Reizdarm oder Durchfall als Beispiele. Und das besprechen die beiden Organe dem Versuch nach auch über diese Immunzellen miteinander. Die haben offenbar einen direkten Einfluss auf die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus, im Gehirn.
Wie sind denn Forscher jetzt so plötzlich darauf gestoßen?
Bei Mäusen haben sie Antibiotika getestet und mit dem Medikament alle Darmbakterien ausgeschaltet. Also funktionierte da die Verdauung nicht mehr, die Anzahl an den identifizierten Immunzellen ist zurückgegangen und die Neubildung von Gehirnzellen im Hippocampus auch. Und das bedeutete umgekehrt, ging es dem Darm besser in den Tests, ging es auch dem Hirn besser. Und wenn die Berliner Forscher das auch am Menschen testen werden, dann können die Erkenntnisse vielleicht mal psychisch Kranken helfen. Bei einigen ist die Neurogenese, diese Zellneubildung im Gehirn, nämlich gestört. Und die Leiterin der Studie sagt, möglicherweise werden probiotische Lebensmittel auch gegen Depressionen oder Schizophrenie helfen können. Das ist aber noch nicht bewiesen. Das war nämlich ja erstmal nur eine Grundlagenforschung am Tier.
Probiotisch, sag nochmal, welche Lebensmittel sind das?
Das sind Lebensmittel, die Bakterien enthalten, zum Beispiel Joghurt, der die Darmflora unterstützt.
Unterstützung ist aus Naturschützersicht auch gefragt in Polen. Da steht der letzte europäische Urwald auf der Kippe.
Genau, der Białowieża Urwald zwischen Polen und Weißrussland, der ist in Gefahr, denn die polnische Regierung will da großflächig Holz schlagen lassen jetzt.
Um Geld zu machen?
Dahinter stecken nicht nur wirtschaftliche Interessen, das wird auch als Abrechnung mit der Vorgängerregierung gewertet. Der neue Umweltminister, der kritisiert seine Vorgänger dafür, dass sie bei der UNESCO die Anerkennung des Waldes als Naturerbe eingereicht haben, denn das bringe seiner Meinung nach internationale Kontrollen mit sich und das sei ganz schlecht, denn ein gefährlicher Borkenkäfer breite sich da gerade aus in dem polnischen Urwald und ja, der könnte mit den Kontrollen dann nicht mehr bekämpft werden, so das Argument.
Und wir gehen weiter in die Wissenschaft und in die Artenvielfalt. Wissenschaftler befassen sich am liebsten mit den schönen Dingen der Natur.
Zumindest mit den niedlichen und ignorieren dabei die hässlichen. Das hat ein Forscherteam herausgefunden, als es sich fast 15.000 Studien über australische Säugetierarten angeguckt hat. Fast drei Viertel der Studien drehten sich um Beuteltiere wie Kängurus oder Koalas, also sehr niedlich. Nagetiere, hässliche und Fledermäuse, eklige, die bekamen kaum Forschungsaufmerksamkeit. weltweit, obwohl sie eigentlich fast die Hälfte aller australischen Säugetiere ausmachen. Und es ging in den Studien oft auch nur um Oberflächlichkeiten, also zum Beispiel um das schöne Aussehen der Tierarten.
Wobei ich Fledermäuse eigentlich auch ziemlich niedlich finde. Katrin Sielka mit den Wissensnachrichten. Dankeschön.
Wetter.
Grau und nass, zum Teil mit Gewitter und Hagel. So geht der Tag zu Ende. Und so geht es auch morgen weiter. Die Sonne kommt nur selten raus. Ähnlich wie heute liegen die Temperaturen dann zwischen 14 und 20 Grad. Im Nordosten etwas wärmer. Am Mittwoch wird es endlich wieder besser. Dann im ganzen Land viel Sonne, nur wenig Wolken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.